In der heutigen Folge spreche ich mit Martin Bauer, dem CEO von Sportfitz. Sportfitz ist eine Outdoor-Brand, eine Webseite, über die man Sportartikel kaufen kann. Und das Spannende bei der ganzen Geschichte ist, dass E-Commerce oft nicht profitabel funktioniert und die fahren Gewinne ein, sind ordentlich gewachsen, ohne Investorengelder drin zu haben, also alles gebootstrapped aufgebaut, wie quasi diese Entstehungsgeschichte war, vom ersten Start mit Webseiten, die Skigebiete verglichen haben, zu eben einem eigenen soliden Geschäftsmodell im E-Commerce-Umfeld und dann aber auch hin zur ERP-Software, die Martin und sein Team gebaut haben. Darüber haben wir heute im Podcast gesprochen. Geniale Folge geworden. Genau das sind die Folgen, wofür ich diesen Podcast mache. Hat Spaß gemacht. Wird auch, denke ich, euch Spaß machen, hier zuzuhören. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Folge mit dem CEO bei Sportfitz, Martin Bauer. Und du hast ein ganz tolles Unternehmen aufgebaut für Outdoor-Sport, Bekleidung, Sachen wie zum Beispiel Zelte und so weiter in der Ecke, wo zum Beispiel Bergzeit oder Bergfreund sich auch befindet. Und das Spannende, finde ich, bei Sportfitz ist 24,4 Millionen Euro Umsatz, 50 Mitarbeiter oder glaube inzwischen sogar über 50 Mitarbeiter, 31% Wachstum für 2024, 25% Wachstum angedacht. Und ihr seid extrem erfolgreich, weil ihr macht sogar Gewinn und seid profitabel, was nicht das Normalste der Welt ist im E-Commerce-Umfeld, wo ja nicht alle profitabel sind. Woran denkst du, liegt das, dass ihr profitabel seid?
Hallo Luis. Zunächst mal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast. Ja, das waren jetzt viele Zahlen, viele Fragen. Die Frage war, glaube ich, abgezielt auf die Profitabilität. Und es gibt wahrscheinlich zwei Gründe, warum wir profitabel sind. Zum einen, weil wir es sein müssen, weil wir bis heute auch immer noch ohne Investor unterwegs sind und dementsprechend schlichtweg Gewinne erzielen müssen und unser Wachstum auch so steuern müssen, dass wir uns das Ganze leisten können. Dementsprechend sind wir sozusagen verdammt zur Profitabilität, wenn man es mal so sagen will. Und ja, vielleicht, das, wenn man von einem Erfolgsgeheimnis sprechen will, ist es vielleicht unsere Unternehmens-DNA, die hier sehr, sehr stark auf eine gut funktionierende, hochmotivierte IT-Abteilung zurückzuführen ist. Also wir sehen uns eigentlich selber auch als IT-Unternehmen, weil wir schon sehr, sehr lange an einem eigenen ERP-System auch arbeiten und wir hier Sportfit, unsere Brand mit dem Fulfillment, mit dem Shop, mit dem ganzen Content, der hier zu erstellen, zu warten ist, auch als den perfekten Playground hier sehen, um hier unser ERP-System in der Wildnis zu testen. Sagen wir es mal so.
Ich würde gern später ganz viel auf das ERP-System eingehen, weil ich finde es
wahnsinnig. Ist auch das spannendste Teil.
Ich empfehle an der Stelle auch den Kassenzonen-Podcast, den du aufgezeichnet hast. Tolle Folge geworden. Ich bin Fan vom Kassenzonen-Podcast, mal Werbung an der Stelle. Genau, aber bevor wir auf das ERP-System eingehen, würde ich ganz gerne vielleicht noch so ein bisschen von dir eine Einführung bekommen, wie Sportfitz so entstanden ist. Weil wenn ihr von Anfang an profitabel arbeitet, E-Commerce kostet Geld, also man muss ja erstmal irgendwie eine Lagerhalle sich organisieren und so weiter. Fände ich es eigentlich spannend, wenn du mal so ein bisschen die Geschichte erzählst von Turismo. Das ist ja die Firma quasi hinter Sportfit, mit der alles angefangen hat. Und ein bisschen über diese Wintertourismusportale, Skigebiete, test.de, snowonline.com und so weiter. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie es quasi bei dir am Anfang angefangen hat, dass du gegründet hast und wie dann so die Reise war?
Das geht jetzt ganz, ganz weit zurück. Das geht bis zurück ins Jahr 2004. Das war nämlich die Zeit, als ich mit meinem Studium so begonnen hatte. Und es war wirklich so, wie man sich's vorstellt. Ich ging in die Hardcore-Informatik-Vorlesungen, sehr mathematikbasiert, sehr, sehr trocken, sehr, sehr theoretisch. Und die Frage oder die Herausforderung, vor der ich stand, war eigentlich wirklich die, all das erlernte Wissen irgendwie praktisch anzuwenden. Und es war wirklich so, das war damals die Zeit der Partyportale, also vor Facebook noch. Die wurden ja alle eliminiert durch Facebook dann. Das Prinzip war damals wirklich so, im Nachtleben waren Fotografen unterwegs, die hier dann Bilder veröffentlicht haben und auf diesen Plattformen veröffentlicht haben. Und ich kannte jemanden, der so eine Plattform gemacht hatte, und ich war wirklich auf der Suche nach etwas anderem, wirklich einfach nach etwas anderem. Ich will nicht just another Party-Website machen, und meine große Leidenschaft war immer schon der Bergsport. Dementsprechend war ich im Skibereich regelmäßig unterwegs, und da kam wirklich die Idee auf, hier die Skiregionen zu bewerten, Schneehöhen automatisch zu erfassen, Wetterdaten zu erfassen, Webcams zu erfassen. Und da bin ich dann gestartet, wirklich 2004 mit einem Freund, und wir sind los in die Berge und haben hier unsere Idee vorgestellt, damals noch dem Hintertuxer Gletscher, weil blöderweise hatten wir die Idee im Sommer und da konnte man nur am Gletscher Skifahren. Und die fanden es so toll, dass sie uns dann gleich mit Lifttickets unterstützt haben. Wir haben dann immer gesagt, okay, wir nehmen keinen Euro, aber wir brauchen Zugang zum Skigebiet, wenn man hier vertreten sein will. Einfach, weil das ansonsten zu teuer gewesen wäre für uns. Und dann haben wir im ersten Jahr schon fast an die ja, 70, 80 Skiregionen dann präsentiert auf der Webseite. Und wir haben die einfach nur kategorisiert nach, wie gut die für Familien sind, für Könner und so weiter und so fort. Und da, so entwickelte sich das wirklich aus einem Projekt, das hier neben dem Studium betrieben wurde, einfach um das Erlernte in der Praxis anzuwenden. Und ich kann das nur jedem, der im Informatikstudium ist, zwei Dinge. Erstens Auslandssemester, weil es viel, viel praktischer ist. Also es ist wirklich so, ich durfte ein Jahr in Neuseeland studieren, und hier wurde permanent Handarbeit betrieben. Also hier wurde wirklich gehackt, hier wurden Programme implementiert und nicht nur die Theorie beackert. Und das Zweite ist hier auch neben dem Studium, sucht euch ein Projekt, und wenn es nur als Hobby ist, so kommt man viel, viel besser durchs Studium. Und es hat mir auch geholfen, wirklich das Theoretische zu verstehen, indem ich es in der Praxis anwenden konnte. Und irgendwann kam der Tag, als wir uns selber die Frage gestellt haben, okay, die Tourismusdestinationen wollten dann nicht nur mit ihrem Standardeintrag bei uns vertreten sein, sondern haben dann auch mal gefragt nach, ja, ob sie auch Angebote schalten können. Und plötzlich kam hier eine Erlösquelle, mit der wir überhaupt nicht rechneten. Und dann haben wir wirklich gesagt, okay, wir versuchen das jetzt mal eine Weile. Und das ist dann auch, hat ganz gut skaliert bis zu einem gewissen Punkt. Muss man natürlich sagen, ist jetzt von den Margen her und von den KPIs ein ganz anderes Game als der E-Com. E-Com skaliert im Umsatz unglaublich. Hier dieses Game mit werbefinanzierten Produkten skaliert bis zu einem gewissen Punkt. Man hat allerdings natürlich eine Marge, die am Schluss abzüglich sämtlicher Kosten für Mitarbeiter und so weiter und so fort weit jenseits der 50% ist. Und wo die Marge im E-Com dann liegt, also die Netto-Marge am Ende, wissen wir beide, also im unteren einstelligen Bereich. Und dementsprechend von der Kalkulation her, von der Art und Weise, das Unternehmen zu führen, komplett unterschiedliche Dinge. Warum sind wir dann in den E-Com gekommen? Wir hatten irgendwann mal mit unseren Winterportalen Skigebiete-Test, wird übrigens auch relativ bald umbenannt in snowonline.de. Also dann wird es wirklich nur noch Brands geben bei uns, weil du merkst schon, das ist ein 2000er-Name. Das ist richtig alt, Skigebiete-Test. Aber wir hatten so eine Reichweite, dass wir sagten, okay, welche Monetarisierungsmöglichkeiten hatten wir noch? Ne? Und wir hatten so viele Skifahrer, so viele Wintersportler, da hat es sich eben auch angeboten, die Produkte den Kunden anzubieten. Und so sind wir 2017, dann Ende 2017, eigentlich ist es erst 2018 wirklich losgegangen, mit Sportfits in den Markt gekommen.
Wie startet man in sowas rein? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mir eine Zielgruppe aufgebaut. Also es gibt ja vielleicht zum Beispiel Influencer, die jetzt den Podcast hören, die sagen, okay, ich habe bei YouTube eine gewisse Reichweite in der Nische. Zum Beispiel, ich mache Technik-Content und mache zum Beispiel Fotografie, und ich will jetzt Kameras verkaufen, dann fängt man ja in der Regel nicht an zu sagen, okay, ich baue jetzt Kameras. Also ihr habt ja vermutlich nicht gesagt, okay, wir stellen jetzt Snowboards her und Skier her, sondern ihr habt ja gesagt, okay, wir nehmen bestehende Produkte, die gut sind, und wir treten quasi als Reseller auf, bauen eine eigene Brand auf und übernehmen halt die gesamte Logistik, so wie das halt eben auch lokaler, stationärer Sportfachhandel vermutlich machen wird. Die haben ja auch keine eigenen Brands. Habe ich das so richtig im Kopf, oder habt ihr wirklich gesagt, okay, wir wollen auch eigene Produkte produzieren?
Okay, diese Eigenmarken ist natürlich immer was, wir werden permanent nach der Eigenmarke gefragt. Die Konkurrenz macht es ja auch. Allerdings sollte das nicht im ja, der erste Schritt sein. Ich glaube, das wäre extrem, es ist viel, viel schwieriger, eine eigene Brand im Markt zu etablieren, als jetzt hier mit etablierten Brands im Retail-Bereich zu starten. Also davon bin ich felsenfest überzeugt. Und wir hatten auch, unser Fokus liegt eben auf einer guten IT. Wir konnten uns hier wirklich alle Dinge, die man braucht für die Infrastruktur, selber bauen. Wenn ich eine eigene Marke etablieren will, brauche ich ganz andere Stärken im Unternehmen. Ich muss im Marketing extrem gut sein. Ich brauche mehr Geld. Glaube ich, auch hier ist es so, ich weiß, IT ist auch extrem teuer, nur wir hatten eben hier das Glück, dass wir das alles in-house hatten. Und wir haben wirklich so angefangen, das kannst du dir wirklich vorstellen, wir waren reines Office, cooles Office, und wir hatten uns die Produkte hinter unsere Schreibtischstühle gestellt. Also es gibt Bilder, die sind sehr, sehr, ich würde sie fast absurd bezeichnen, wo hier die Developer am Schreibtisch stehen und hinter ihnen ist eine Skiband und eine Helmwand mit Helmen. Dann war es auch so, dass wir hier in den ersten Monaten die DHL-Abholung bei uns im Office hatten. Der musste immer zwei Treppen hoch. Wir waren dann immer so, dass wir alle Kollegen halfen mit und haben die Pakete runtergetragen über die Treppen und über den Lift, bis wir dann ein erstes Lager gefunden haben. Also wir haben wirklich alles am Anfang. Wir haben uns einen eigenen Webshop gebaut, basierend auf Shopware. Allerdings, wenn ich jetzt in den Shop reinschaue, weiß ich nicht, wie viel Shopware noch an unserem Shop ist. Also wir haben wirklich von der Suche bis zur Produktdarstellung, bis zum Variantenkonfigurator, alles selbst gebaut, weil wir einfach auch das Know-how haben und das ist unser Ding einfach. Das ist, wir bauen uns unsere IT und unsere Systeme selbst. Wir waren vorher eigentlich ein IT-Unternehmen und sind es eigentlich immer noch. Und dementsprechend haben wir einfach losgelegt mit einem eigenen Shop. Wir haben uns dann am Anfang auch, unsere Idee war eigentlich auch die, dass wir uns lokale Sporthändler mit ins Boot holen, die hier quasi, also war vielleicht sogar eher so als Marktplatz angedacht für Händler, die sich hier andocken wollen. Das hat allerdings nicht funktioniert. Also hier war dann wirklich so, dass wir eigentlich mit dem Trouble, den wir hatten, um hier die Produkte wirklich schnell in den Versand zu bekommen, an die Grenzen gestoßen sind, weil man immer auf jemanden angewiesen war, der selbst ein Business hat und für den es einfach wichtigere Dinge gibt, als dass unsere Kunden zufrieden sind, sodass wir ganz, ganz schnell gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt hier selbst mit einsteigen und dann ging es einfach los auf die Lieferantensuche und der erste Lieferant war ein Sockenlieferant und so haben wir dann aufgebaut. Einer der ersten wirklich schönen Brands, die auf uns gesetzt hat, ist die Marke Schöffel. Ist heute noch einer unserer wichtigsten Lieferanten. Ist jetzt vielleicht nicht so die hipste Marke, aber für uns eine ganz, ganz tolle Marke. Und so hat es dann begonnen, dass eins zum anderen kam und wir einfach vor allen Dingen unsere Software, unseren Shop und unser ERP-System immer wieder angepasst haben an die neue Geschäftssituation. Und ja, dann ging es einfach los. Dann war das erste Lager, hatte dann 500 Quadratmeter, das zweite hatte dann schon 1300 Quadratmeter und mittlerweile sind wir endlich in was Eigenes gezogen, wo wir dann auch Autostore integriert hatten, weil wir nicht in ein Gebäude zur Miete ein Autostore-System integrieren wollten, weil das ist ja.
Ich habe noch ganz gleich ganz viele Fragen zu AutoStore, weil ich das ziemlich cool finde. Aber vorab quasi, wie viele Leute wart ihr, als ihr quasi das erste Lager aufgebaut habt und als ihr da in das alles reingestartet habt?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber es dürften so roundabout 10 gewesen
Okay,
sein, weil wir
und es war
vorher schon.
quasi so ein fließender Übergang. Also ihr hattet quasi diese mehr oder weniger Affiliate slash Marketing-Seite, über die ihr Werbeplätze verkauft habt.
Wir hatten eine Redaktion und wir hatten eine IT. Das war das, was wir gebraucht haben für unsere Special Interest Ski- und Bergsportportale. Und diese IT hat sich dann dran gemacht, hier auch im Shopsystem zu etablieren, zu implementieren. Und dann haben wir wirklich einfach ins Büroregale reingestellt, wo wir die Ware untergebracht haben. Das ging wirklich ganz, ganz langsam. Wir mussten ja nicht Vollgas geben. Aber es war natürlich schon so, dass wir relativ schnell gemerkt haben, dann, hui, die Produkte sind gefragt und haben dann in die Richtung investiert. Das ERP und eigentlich die ganze Automatik und diese, ich sage es jetzt mal so, diese Produktkennzeichnung und die Produktevaluierung, all das ist erst in den letzten 3 Jahren entstanden. Vorher war es wirklich ein reines Versuchslabor, die ersten beiden Jahre.
Also was ich spannend finde, ist, ihr seid ja komplett auf dem Land. Also ihr seid so in der Nähe von Passau, quasi, also eigentlich, ich glaube sogar, also wenn man hier unten Bayern sich anguckt, da im östlichsten Zipfel von Bayern, so irgendwo, ja, oberhalb von Passau, irgendwo auf dem Land. Glaubst du, dass das für euch ein krasser Vorteil war, oder ist das dann auch einfach schwierig gewesen, diese ersten 10 oder dann später noch mehr Mitarbeiter zu finden?
Ja, zum einen haben wir die Uni Passau hier und die Uni Passau war auch meine Heimatuniversität und wir haben sehr, sehr viele Entwickler im Team, die hier von der Uni Passau gekommen sind. Wir hatten die ersten Lager ja auch in der Stadt. Also wir sind jetzt rausgegangen aus der Stadt, einfach aufgrund dessen, weil wir nicht den richtigen Platz gefunden haben. Aber hier das neue Lager in Salzwig, das ist hier so 10 Minuten vor den Toren von Passau. Und Passau ist eigentlich eine extrem junge Stadt, also wirklich, wo man wunderschön studieren kann. Und dementsprechend, wir finden hier wirklich gute Talente. Und auch hier nördlich, wir sind so in Richtung Tschechien, Richtung Bayerischer Wald, die Richtung, lässt sich sehr, sehr gut leben. Also es ist wirklich eine wunderschöne Gegend hier und ich glaube nicht, dass wir einen Standortnachteil haben gegenüber unseren Mitbewerbern aus der Münchner Gegend oder Baden-Württemberg.
Vor allem, was ja spannend ist, ist auch quasi, also das, was ihr letztendlich anbietet, nämlich Outdoor-Sport, kann man vermutlich in der Ecke cool machen. Das heißt, ihr habt vermutlich auch
Ja,
Mitarbeiter, die
ja.
sich irgendwie mit dem Thema identifizieren können.
Genau, ja, das.
Jetzt habe ich mir mal bei Google Maps euer Lager aufgemacht und das sieht super cool aus und man sieht die Bilder von Outdoor Store. Also wer sich Outdoor Store nicht vorstellen kann, ich glaube, ja, blöd gesagt, das sind Wägelchen, die über so ein größeres System drüber fahren und Kisten umsortieren, sodass die richtige Kiste nach vorne gebracht wird. Kann
Sehr
man
gut, sehr gut.
das so sagen? Und
Ja.
ich erinnere mich noch dran, ich war, glaube ich, das ist der Grund, tatsächlich habe ich im Podcast noch nie erzählt, das ist der Grund, wie Digital Economics entstanden ist. Ich wollte auf die Internet World in München, das war damals eine ultra coole Messe, auf die ich unbedingt wollte, und ich habe mir das Ticket nicht leisten können und dann habe ich Digital Economics aufgezogen als Online-Magazin, weil ich dann als Pressekontakt
Siehst
eingeladen
du,
wurde.
hattest du auch schon eine gute Geschäftsidee,
Ja,
herausgestalten musst.
gut, also ich habe damit nur ein Presseticket bekommen, also Geld verdient habe ich bislang damit noch nicht wirklich. Genau, ich habe dort damals Outdoor Store gesehen. Das war also vor vielen, vielen Jahren schon. Und jetzt sehe ich das quasi, also damals war das so MVP-Prototyp-mäßig. Jetzt sehe ich das bei euch auf richtig großer Fläche. Ich schätze mal, das war ja eine riesige Investition, aber kannst du so ein bisschen die Beweggründe dahinter schreiben, warum Outdoor Store für euch wichtig war?
Autostore löst 4 Probleme, die in Deutschland teuer sind. Arbeitskraft, Platz, Effizienz, Schnelligkeit, und die Stromkosten. All das ist teuer. Wir bekommen hier auf ein Viertel der Fläche das und die Ware unter, die wir normalerweise, wenn wir sie in einem normalen Hochregallager platzieren würden. Das ist mal das Erste. Wir haben hier auch nicht so viel Platz. Hier ist nicht alles flach. Dementsprechend können wir unsere Halle nicht unendlich groß bauen. Aber das ist schon mal Punkt Nummer eins. Man spart sich also eine große Halle. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Effizienz und die Ergonomie auch. AutoStore ist unglaublich schnell. Ich konnte ja sehen, welchen Anteil hier das manuelle Picken an unseren Vorgängen im Lager hatte und konnte mir das dann auch auf die Mitarbeiterkosten umrechnen. Und diese Kosten erspare ich jetzt und kann die Mitarbeiter bei anderen Aufgaben einsetzen. Das war und, Gott sei Dank auch nicht die beliebteste Aufgabe hier, dieses Picken aus den Regalen, das Hochsteigen, sodass hier alle ganz, ganz happy waren, dass diese Aufgabe jetzt hier automatisiert ist. AutoStore ist hoch energieeffizient, braucht so viel Strom wie hier zwei oder drei Staubsauger. Und wir haben eine Photovoltaik auf dem Dach. Das heißt, wir tanken hier auch die Roboter dann mit Sonnenenergie, sodass das hier sehr, sehr nachhaltig ist. Und dann eben hier der Durchsatz. Wir konnten eben hier unseren maximalen Output auf derselben Fläche verdreifachen. Und das sind hier vier Argumente, die wirklich ganz, ganz klar für eine Investition in AutoStore sprechen. Und wenn du mich jetzt fragst, ob ich es nochmal machen würde, also das ist eine Investition, die ich überhaupt nicht in Frage stelle.
Ja, ich finde es auch krass, wenn ich mir jetzt angucke, quasi wie groß euer Lager ist, dann find, also dann bin ich erstmal irritiert. Also du sagst, ihr habt ein Lager insgesamt. Also ihr habt jetzt nicht mehrere Lager aktuell, sondern ein einziges
Wir
Lager, über das ihr
sind
arbeitet.
auch extrem klein im Vergleich zu unseren direkten Mitbewerbern. Ich hatte gestern einen Gast hier bei uns, der meinte, wir sind Master of Efficiency. Und ich habe das jetzt einfach mal auch als Kompliment genommen, aber es ist schon so, dass wir auf extrem kleinen Raum, also unser Lager hat hier nicht mal 2000 Quadratmeter. Wir können zwar hinten nochmal deutlich erweitern dann, aber wir können hier schon, wir rechnen auch, dass wir das aktuelle Lager, wenn wir dann nochmal mit AutoStore erweitern, bis zu einem Umsatzvolumen von 60, 70 Millionen skalieren können auf dem Platz, wo wir jetzt sind. Und das ist, glaube ich, schon relativ gut, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das noch jemand in der Branche auf so kleinen Platz machen kann.
Ja, es ist halt von der Größe her, also das habe ja jetzt nur ich vor mir, aber von der Größe her würde ich sagen, es ist eine kleine Lagerhalle, in der halt in der Mitte dieses AutoStore-System ist. Und wenn ich jetzt mal eine Milchmädchenrechnung mache, würde ich sagen 24 Millionen Euro Umsatz. Ihr verkauft vermutlich irgendwie Ware, für die im Schnitt 50 Euro kostet. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz oberflächlich, vielleicht auch
Ja,
teurer, vielleicht auch
es
weniger.
ist schon mehr,
Okay,
weil wir
okay.
im Premium-Auto-Bereich
Okay.
sind. Also da, wenn wir jetzt über den durchschnittlichen Warenkorbwert, das ist ja auch kein Geheimnis, dann bewegen wir uns bei ca. 150 Euro, etwas unter 150 Euro Warenkorbwert
Ja,
durchschnittlich.
aber ich meine das einzelne Produkt, weil das einzelne Produkt liegt ja quasi dann in einer Box drin. Oder vielleicht, wobei mehrere Sachen liegen zusammen in einer Box. Das
Die
könnte
Boxen
sein,
sind
ne?
alle voll. Wir
Aha,
sind auch.
okay. Gut, dann macht es noch mehr Sinn, weil meine Überlegung war jetzt, okay, wenn ein Produkt im Schnitt irgendwie jetzt 100 Euro, sagen wir, kostet, dann habt ihr halt 240.000 Items quasi eingelagert. Und wenn man das dann, nee, andersrum, ihr habt 240.000 Items, die ihr im Jahr verkauft, das ist jetzt wirklich ganz oberflächlich, und dann durch 365. Das heißt, ihr müsstet irgendwie 650 Artikel pro Tag verschicken. Und dafür kommt mir das Lager ganz schön klein vor. Aber okay, gut. Vermutlich sind die Produkte teurer, als ich denke, und vermutlich sind mehrere Sachen in einer Box. Und vermutlich ist es nicht so, dass ihr alles durchgehend gleichzeitig gelagert habt, sondern Produkte sich ja auch durchtauschen und so weiter. Sind das alles richtige Annahmen?
Ja, also zum einen, es sind zwar auch zum Teil deutlich mehr, also wir verschicken im Winter bis zu 3000 Pakete am Tag, also das Volumen ist schon noch deutlich höher. Im Sommer kommt eine Zahl auch immer noch relativ gering, weil wir ja natürlich den Sonntag immer noch dazu haben. Ist ja mit der stärkste Tag, der summiert sich dann auch immer noch auf das andere auf. Also so 800 bis 1000 Pakete am Tag verschicken wir auch im Sommer hier. Und es ist allerdings richtig, dass ein Großteil der Produkte dann eben auch die Topseller ausmachen. Die Schnelldreher, die wir hier wirklich ja, 100 Stück oder 200, 300 Stück im Jahr für ein Produkt verkaufen. Und das habe ich natürlich nicht 200 oder 300 Mal lagern. Das ist klar.
Okay, oh, spannend. Wie viele Mitarbeiter arbeiten, wenn 1000 Pakete verschickt werden? Also
Nur im
im
Lager
Lager?
jetzt fürs, zum Versenden. Wir haben, wenn wir im Winter die 3000 schaffen müssen, dann hat unsere Schicht hier 11 Mann. An der automatischen Verpackungsmaschine, an den Parkplätzen, am Autostore. Jetzt momentan 7 Leute, 8 Leute können das handeln, die 1000 Pakete.
Krass, krass. Ja,
Also
finde ich
wir reden
ganz.
jetzt hier nur von Versand, da ist das Thema Retouren mit raus, Reklamationen. Aber wir reden jetzt nur wirklich, um die Pakete rauszubringen.
Okay, wenn wir jetzt über Retouren sprechen, dann sind wir ja schon quasi bei den Kosten drin und da würde ich jetzt gerne ein bisschen auf das ERP-Thema eingehen. Vermutlich gibt es Produkte, die gar nicht zurückgeschickt werden. Vermutlich gibt es Produkte, die wahnsinnig oft zurückgeschickt werden und vermutlich hängt vor allem an der Retoure die Profitabilität eines einzelnen Produktes? Oder was sind quasi die Stellschrauben, wie profitabel ein Produkt ist?
Die Retoure ist die wichtigste, ja. Aber es gibt mehr. Zum einen ist es natürlich auch der Ad-Spend, den ich einsetzen muss, um hier einen Verkauf zu erzielen. Wenn ein Produkt überhaupt nicht nachgefragt ist, dann generiert es vielleicht an einem Tag nicht so hohe Kosten für Werbung, aber der Ad-Spend summiert sich auf. Und das sind hier wirklich problematische Produkte, die man, und die hat jeder Anbieter und jede Marke, fast jede Marke, die man hier gerne mal ein Jahr bewirbt und es dauert ein Jahr, bis ein Verkauf passiert. Wir können diese Produkte automatisch identifizieren, automatisch abverkaufen und nicht mehr nachordern und aus dem Sortiment nehmen. Dann natürlich der zweite Punkt ist die Retourenquote. Das ist das teuerste überhaupt, weil wir reden hier wirklich von Produkten, wir haben auch Produkte, die haben hier 70, 80% Retourenquote. Das darf man nicht
Was?
machen. Das darf man nicht
Was?
machen. Ja, es ist so.
Es
Es gibt
gibt Produkte, die zu 80% zurück. Also ich bin, glaube ich, auch so ein ganz schwieriger Charakter, der eigentlich fast nie irgendwas zurückschickt. Also so gut für die Firmen, schlecht für mich. Aber es gibt Produkte, die in 80% der Fälle zurückgeschickt
Ja.
werden.
Der Textil mit einer schlechten Passform. Ich will jetzt hier keine Markennamen nennen, aber wir haben Marken, die hier von der Passform nicht unbedingt die erste Zielgruppe im deutschen Markt haben und die meines Erachtens auch vom Schnitt her variieren, weil wir schon versuchen, hier mit sehr, sehr genauen Größenangaben und auch Größenempfehlungen zu arbeiten auf Markenebene und dann uns aber auf die Empfehlungen der Hersteller verlassen müssen. Und diese Empfehlungen funktionieren bei manchen Marken gut und bei manchen Marken extrem schlecht. Und dann sind es natürlich nicht alle Produkte, aber dann gibt es Produkte, die sind einfach wirklich so schlecht geschnitten, dass die schlichtweg nicht passen. Und die müssen aus dem Verkehr gezogen werden, um es mal direkt zu sagen. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, das summiert sich dann unglaublich auf. Hinversand, Rückversand. Dann ist es eigentlich ohnehin schon schwierig mit der Marge. Wenn es dann nochmal hin und her geschickt wird, dann bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Und dann muss ein Produkt eigentlich auch aus dem Verkehr gezogen werden. Und die dritte Stellschraube für die Rentabilität ist schlichtweg die Handelbarkeit. Also jetzt nehmen wir wieder mal zwei Extreme. Wenn ich einen Skihandschuh verpacke, dann nimmt ihn der Mitarbeiter in die Hand, nimmt ihn in eine kleine Tüte rein oder er geht übers Förderband und wird automatisch verpackt und geht raus. Bei einem Ski muss ich mir, wir machen keine Ski mehr, die haben wir aus genau dem Grund rausgenommen, muss ich mir die Daten, die Sohlenlänge vom Kunden holen. Ich muss mir den Z-Wert erfragen und dann in der Werkstatt die Bindung montieren, bis ich den in diesen langen Karton drin habe und dann noch ist der Versand deutlich teurer. Ist ein deutlich aufwendigeres Produkt im Fulfillment als ein Handschuh. Und das ist die Stellschraube Nummer 3. Das ist auch kein Geheimnis, dafür braucht man keine aufwendige ERP-Software. Das kann eigentlich jeder selber. Wenn man mit offenen Augen sich die Produkte anschaut, kann man schon den Fokus darauf setzen, welche Produkte man haben will.
Und die ERP-Software, die ihr jetzt baut, seit Beginn ab, zählt quasi für jedes einzelne Produkt. Wie lange dauert hier die Verpackung? Wie hoch ist die Retourenquote? Wie hoch ist der Ad-Spend? Und rechnet für jedes Produkt einzeln runter, wie viel Gewinn mache ich mit welchem Produkt?
Die ERP-Software kann natürlich viele, viele Dinge, aber ich sage jetzt mal so, die Secret Sauce sind zwei Dinge. Zum einen ist es die Trenderkennung, weil wir Produkte anbieten können durch diese Software, die wir jetzt hier nicht unbedingt physisch auf Lager haben. Also wir können Testballons machen mit Produkten, die wir gar nicht hier haben. Das ist das Erste. Und wenn wir dann merken, ein Produkt funktioniert gut, dann können wir das Produkt uns herlegen, können wir es uns organisieren. Das ist wirklich, und das funktioniert hier wirklich teilweise, wenn wir hier auch mit menschlicher Erfahrung noch mit ein zweites Mal mit draufschauen. Das funktioniert wirklich innerhalb weniger Tage können wir erkennen, hui, hier ist ein Produkt, das funktioniert gut. Und dann entscheiden wir, okay, wir sind früh in der Saison, dann schauen wir noch, was hat der Hersteller noch an Lagerbestand und können dann entscheiden, wir trauen uns eventuell, das komplette Produkt uns hier aufs Lager zu legen, um dann hier exklusiv in dem Markt für eine gewisse Zeit unterwegs zu sein. Das heißt also, diese Trenderkennung mit Produkten, die physisch gar nicht hier sind. Das ist
Wenn die
Punkt Nummer
physisch
eins.
nicht gar nicht hier sind, ist das quasi so, dass ihr die in dem Moment, wo sie dann verkauft werden, von dem Produzenten verschicken lasst oder von einem Third-Party-Logistics-Anbieter oder wie
Nein, auch
funktioniert das,
das
wenn
macht
ihr sie
unsere
nicht?
ERP-Software vollautomatisch. Die aggregiert hier von einem Lieferanten die Produkte, die zu ordern sind und ordert die dann nach, sobald ich hier die Anforderungen vom Hersteller erfüllt habe. Also wir ordern nicht fünfmal am Tag, sondern wir ordern, wenn wir hier 10, 15 Teile von den Kunden quasi haben, die nachbestellt werden müssen, wird hier automatisch eine Bestellung ausgelöst. Und dann ist es aber nicht so, dass der Hersteller das zum Kunden schickt, sondern der Hersteller schickt es zu uns, allerdings innerhalb von 1 bis 3 Tagen. Und dann schicken wir das direkt wieder raus zum Kunden. Das heißt, es wird nicht eingelagert, sondern auch das erkennt die Software, dass hier ein Produkt, ein Kunde schon drauf wartet und beim Auspacken wird dann nur noch gesagt, Label drauf, verpacken raus. Und dementsprechend hast du auf Sportfits auch unterschiedliche Lieferzeiten. Also wir haben hier die 1 bis 3 Werktage Lieferzeit, wenn wir das Produkt physisch auf Lager haben und haben dann je nach Lieferant auch mal Lieferzeiten von 4 bis 6 Werktagen mit drin, wenn es ein Produkt ist, das wir hier nicht physisch auf Lager haben.
Spannend. Ich glaube, nicht jeder ist im E-Commerce-Thema drin, der diesen Podcast hört, aber ich merke, immer wieder bin ich schockiert, wenn ich in dieser E-Commerce-Branche quasi unterwegs bin, dass ich feststelle, ein großer Teil der Shops ist nicht profitabel, hält sich trotzdem seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, weil Investoren da Geld reinstecken. Wenn ihr quasi so ein System auf die Beine gestellt habt, was quasi sehr zuverlässig Profitabilität sicherstellen kann. Oder ich meine, man kann ja natürlich bestimmt bei so einer Software auch angeben, okay, wir wollen nicht profitabel sein, ich habe andere Stellschrauben, irgendwie Wachstum ist mir wichtiger.
Es ist wirklich eine Stellschraube. Es ist eine Stellschraube. Hier reden wir jetzt dann auch über Funktionalitäten wie das automatische Repricing, um hier den Markt zu überwachen. Und es gibt hier schlichtweg bei unserer Software auch Schieberegler, wo ich sage, ich möchte jetzt eher auf mehr Umsatz setzen oder ich möchte die Profitabilität erhöhen. Also da gibt es ganz, ganz viele Ecken. Aber auch das ist so schon, weil du hast gesagt, okay, Profitabilität garantieren kann ich natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, weil auch hier muss man sagen, eben hier die Prozesse müssen ineinander greifen. Wenn ich hier im Lager Problem habe, weil ich die Ware nicht mehr rauskriege, dann ist meine Retourenquote plötzlich explodiert die und kann mich dann trotzdem in Gefahr bringen. Aber wenn ich jetzt hier mal meine Prozesse im Griff habe, kann ich mich schon wirklich, und wenn ich nicht gewisse Wachstumsziele erreichen muss, dann kann ich mich wirklich darauf konzentrieren, hier profitabel zu wachsen und mit den Produkten zu wachsen, die sich profitabel verkaufen lassen. Ja, das ist so.
Und ich meine, also klar, eine Garantie könnt ihr niemals rausgeben, weil alleine schon die Leute müssen die Daten irgendwie anständig anbinden. Ich erinnere mich dran, als ich im Customer Support war. Sende ist geniale Software, meiner Meinung nach, erfasst quasi pro Kunde, wie viel Zeit man verwendet, also quasi für die einzelnen Tickets, aber auch für den einzelnen Kunden. Und ich dachte mir immer so, warum gibt es keine Einspeisung dieser Datensätze ins CRM? Weil ich dann ja genau wissen würde, okay, was sind die Kunden, die richtig gut für uns laufen, weil sie halt einfach mit der Software arbeiten, zufrieden sind und so weiter. Und was sind die Kunden, die jeden Tag anrufen, irgendwelche Tickets haben?
Luis, ich bin erschrocken, wie schlecht ERP und CRM-Systeme im Bereich E-Commerce sind. Das ist wirklich, es gibt ja hier diese große Lösung von SAP, die extrem aufwendig ist, auch zu integrieren und extrem teuer ist. Und es gibt viele kleinere Anbieter, die wir auch schon mit ausprobiert haben, aber hier mir wirklich Berechnungen bis auf den Deckungsbeitrag runter. Ein Produkt oder auch von, ein Deckungsbeitrag von einem Kunden geht genauso. Es gibt es nicht. Es gibt es nicht am Markt. Und das ist eigentlich das, was mich so erstaunt hat, als wir in diese Richtung gingen, weil natürlich, das ist aufwendig und es ist auch out of the box schwierig, aber es gibt ja auch Service-Dienstleister, die hier jemanden an die Hand nehmen können und solche Dinge wirklich umsetzen können. Aber ich habe das wirklich in der Software, die hier am Markt ist, nirgends gefunden, diese Auswertungen und diese Stellschrauben, sondern man hat eben die Grundfunktionalität. Ich kann Produkte pflegen, ich kann sie auf Shops anbieten, ich kann meine Preise setzen, aber schon beim Repricing wird es dann schwierig, hier mit gewissen Regeln zu arbeiten. Und ja, da war ich echt erstaunt, wie viel Potenzial es eigentlich in dem Segment für Softwarelösungen noch gibt.
Das heißt, du würdest auch zum Beispiel sagen, Dynamic Pricing ist gar kein Standard in der Branche.
Naja, schon, aber die Frage ist erstens, wie komfortabel ist es jetzt, wenn man wieder Dynamic Repricing im Bereich Amazon Repricing ist ja, das ist relativ Standard. Im Bereich Web Repricing, also auf dem eigenen Webshop, kann ich natürlich jetzt sagen, okay, ich gebe immer denselben Preis an, wie ich es hier auf Amazon mache. Aber erstens, Amazon kostet ja 15% vom Umsatz, also habe ich hier ganz andere Margen, mit denen ich hier handle. Und zum Zweiten ist ein Kunde, der mir jetzt hier Webshops vergleicht, den interessiert vielleicht nicht immer der Amazon-Preis, sondern der sagt, ich bin jetzt. Also man muss sich den Fokus legen auf, wer ist denn eigentlich mein Wettbewerb? Weil die Repricer arbeiten natürlich dann schon so, auch mit einem Webshop, der hier im Google-Suchvergleich oder bei Google auf Seite 30 ist, der hier aber mit einem Preis, weil es in Spanien gerade angeboten wird, 40 Euro unter meinem Preis ist, dann muss ich mir die Frage stellen, muss ich das wirklich mitgehen? Dann muss ich mir die Frage stellen, will ich das mitgehen? Und ich kann immer nur, okay, ich geh Preise mit oder ich gehe sie nicht mit. Aber hier diese Feingranularität, dass ich sage, ich möchte diese Mindestmarge haben, dann habe ich den Produkttyp da, reicht mir jetzt eine geringere Marge, weil ich bessere Retourenquoten habe. All das habe ich nirgends gefunden. Und all das setzen wir in unserem System um. Also es ist wirklich so Rucksackmarken. Mit einer geringeren Retourenquote, da sagen wir, okay, wir können auch mit einer geringeren Marge hier leben und setzen hier dann quasi unsere Price-Threshold auf einen geringeren Wert. Wir schließen Mitbewerber grundsätzlich aus vom Repricing, weil wir sagen, die sind für uns nicht relevant, ich muss nicht jeden Preis mitgehen. Und dann ist es natürlich auch noch so, wir wissen ganz genau, wie lange liegt denn ein Produkt auf Lager. Ich sehe das permanent im Wettbewerb. Es kommt ein neues Produkt rein und dann wird es am nächsten Tag mit minus 30% angeboten. Macht das Sinn? Einen Tag später? Nein, macht es nicht. Und dementsprechend kann ich eben auch sagen, okay, ich muss ja nicht, ich bin jetzt noch nicht unter Zugzwang, weil das ein neues Produkt ist. Und natürlich sehe ich dann auch, wie hoch ist denn die Nachfrage nach dem Produkt. Da kann man wieder zur Trenderkennung. Und wenn ich hier quasi die Nachfrage in Relation mit den, was ist denn am Markt setzen kann, dann kann ich auch entscheiden, ui, das ist jetzt hier ein Produkt, das überschwemmt den Markt, Finger weg, raus so schnell wie es geht. Oder einmal sagen, eigentlich hat der Lieferant hier ein recht enges Angebot und hier schießt die Konkurrenz gerade mit Preisen um sich. 2 Wochen Füße stillhalten und danach ist das Gewitter bereinigt, um es mal auf diese Art zu formulieren. Und all diese Faktoren muss ich betrachten. Und das muss meine Software können, weil es kann kein Mensch für mehr als eine
Auf
halbe
gar
Million
keinen
zahlen.
Fall. Auf gar keinen Fall. Es ist ja ganz normal bei Hotels zum Beispiel, dass halt einfach gesetzt ist, dass man nach unten hin nicht beliebig nach unten korrigiert, nur weil jetzt irgendwie andere Hotels günstiger werden, sondern es ist einfach ganz klar, okay, das ist das Mindestmaß quasi, was ich an Geld pro Nacht nehmen muss, damit ich profitabel arbeiten kann, damit ich meine Leute anständig bezahlen kann, und lieber ist das Zimmer leer, als dass ich halt quasi miese mache, nur damit irgendwie das Zimmer belegt ist. Und ich finde es spannend, also weil das ist ja ein Riesenproblem. Es betrifft ja quasi jeden Online-Shop, das betrifft einmal Gesamt-E-Commerce, dass das nicht so ein Standard-Case ist, wo es 40 SaaS-Unternehmen zu gibt, die genau das sauber lösen. Wann geht ihr auf den Markt? Wann gibt es ein SaaS-Unternehmen bei Sportsfits?
Ja, das ist jetzt eben die Frage. Ich glaube, dass unsere ERP-Software uns einen ganz, ganz entscheidenden Wettbewerbsvorteil gibt. Wir versuchen die Software so zu entwickeln, dass sie mit sämtlichen Shop-Systemen oder auch mit Drittanbieter-ERP-Systemen zurechtkommt, was Datenimport, Steuerung anbelangt und auch was Konnektoren anbelangt. Also hier legen wir wirklich schon Wert, um uns hier alle Möglichkeiten offen zu halten. Ich weiß allerdings nicht, wann für uns strategisch der richtige Zeitpunkt ist, hier das System auf den Markt zu bringen. Weil ich glaube auch, dass der größte Vorteil der Software wäre es, einem begrenzten Kreis an Kunden zur Verfügung zu stellen. Ich denke mir wirklich so, wenn jetzt im Best Case plötzlich alle mit unserer Software unterwegs wären, dann würden alle aufeinander optimieren und dann schmilzt natürlich der Vorteil hinweg. Und die Software würde, wie ich habe es ja schon mal gesagt, so eine Gruppe. Eine Gruppe an Plattformen hätte eigentlich den größten Profit durch diese Software, weil ich kann das wirklich skalieren auf andere Produkte, auf andere Produkttypen, aber ich habe immer noch den Wettbewerbsvorteil gegenüber allen, die außerhalb der Gruppe sind. Und das wissen wir wirklich noch nicht, wo wir strategisch hinwollen. Und dann ein ganz praktischer Ansatz ist einfach auch noch die Usability. Also hier ist wirklich, bevor man sowas macht, wir müssen Dinge manchmal hier noch über die Command-Line lösen, die hier ein Kunde sicherlich nicht über die Command-Line lösen will. Und dementsprechend sind wir auch, so ehrlich muss man sein, noch nicht ganz so weit.
Das heißt quasi eigentlich, wenn man ehrlich mit sich selbst ist, müsste man das am Anfang mehr Richtung Agenturmodell quasi aufziehen, dass man wirklich die Leute auch eng betreut, wirklich mit ihnen zusammen so ein Logistikzentrum vielleicht sogar aufbaut, wo dann bestimmte Systeme eben da sind, die das Ganze auch wirklich ordentlich unterstützen, und dass quasi alle Anbindungen wirklich sauber stehen, damit dann nicht am Ende irgendwo Daten gesammelt werden, die nicht in diese Berechnung mit einfließen und so weiter.
Ja, das Schöne ist natürlich, es gibt ja Standards. Also wenn man jetzt hier die Shop-Systeme zum Beispiel nimmt, hier gibt es eine Handvoll Shop-Systeme, die man unterstützen kann, muss. Und ja, die Hälfte können wir eigentlich schon recht gut bedienen. Aber es gibt viele, viele Punkte, die man hier nicht bedenkt. Und wir haben auch noch irgendwie hier nicht mit einem Pilotpartner oder so zusammengearbeitet. Aber wir testen es halt sehr, sehr stark mit unserem eigenen Projekt und vielleicht skaliert man das Ganze dann auch nochmal auf ein eigenes zweites Projekt, um hier ja noch mehr Use Cases zu haben. Aber das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, was hier wirklich dann den Launch von einem Softwareprodukt eben anbelangt. Weil eigentlich müssen wir uns dann auch den Fokus auf das Softwareprodukt setzen, auf das Marketing, auf die Integration. Und auch hier sind wir eben nicht unter Zeitdruck, weil wir es einfach wirklich auch für uns selber anwenden können und eventuell hier auch ein graduelles Skalieren wieder mehr zu unserer Unternehmens-DNA passt, als es hier ja einfach auf den Markt zu werfen.
Ja. Ja, und an und für sich, also ich bin ganz großer Fan von diesen Unternehmen, die das irgendwie schaffen zu bootstrappen und quasi habt ihr ja quasi schon mal das geschafft, dass ihr aus einem, okay, wir vergleichen Skigebiete heraus, einen Outdoor-Online-Shop aufgebaut habt und quasi auch jetzt, wenn man sagt, okay, man bringt diese Software halt nicht raus für den gesamten Markt und nimmt tausende Investorengelder auf, kann man ja langsam, aber nachhaltig vermutlich auch auf jeden Fall Leute finden, die da Interesse dran hätten. Leute, die da Interesse dran hätten, was, wenn du dir jetzt so einen Pilotkunden backen könntest, wie der sein sollte, was der machen sollte, wie viel Geld der mitbringen sollte und so weiter. Denkst du da eher an, oh, ich hätte richtig Bock, mal quasi mit einem kleinen Startup so ein Mini-Case zu bauen? Oder wäre es spannender, quasi mit einem großen Unternehmen, was einfach schon etablierte Prozesse und Systeme hat, weil vielleicht dann auch einfach schon mehr Daten da sind? Was wäre das für ein Kunde, der dir da gefallen würde?
Also wir können in beide Richtungen denken. Wenn wir jetzt in den Kleinen denken, dann ist es wirklich so, dass wir hier als Softwareanbieter agieren würden. Und dann wäre es besser, wenn der Kunde natürlich nicht unbedingt direkter Konkurrent zu uns ist, sondern im ganz anderen, weil auch da ist dann die Learnings. Da setze ich dann eher mehr auf, wo kann ich noch mehr Learnings ziehen. Der sollte dann möglichst nicht nur Autostore-System haben, sondern ein ganz anderes. Vielleicht ein ganz herkömmliches Lagersystem in einer ganz anderen Branche tätig sein, ein ganz anderes Shopsystem als Basis verwenden, als es wir tun. Wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe, als größeren Player, dann muss man in die Richtung denken, die Software ist, glaube ich, für uns das Wertvollste, was interessant ist für einen Investor. So klar muss man einfach sein. Und wenn wir das jetzt hier weil, wie gesagt, es würde in der Gruppe oder einem großen Player einen echten Vorteil gegenüber dem Markt geben, weil unsere Software erledigt dieselben Aufgaben mit unserem Produktsortiment genauso schnell und genauso gut und genauso effizient mit einem deutlich größeren Sortiment. Und wenn ich das jetzt hier rausgebe und hier meine, ich will jetzt nicht sagen, die Seele verkaufe, sondern die Besonderheit, die Secret Sauce nach außen gebe, dann verliere ich natürlich an Attraktivität gegenüber einem möglichen Investor. Sodass wir schon sagen, wenn man nach oben schaut, dann ist es eher so, okay, wäre es hier mal interessant, hier einen Strategiewechsel zu machen, dass wir auch so einen Weg irgendwann mal einschlagen, wie es ein Bergfreundin gemacht hat. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Aber dementsprechend, wenn wir wirklich unser Kernstück nach außen geben, dann eher an einen eher kleineren, der nicht in unserer Branche spielt, ja.
Ja, weil der Gedanke, finde ich, der glaube ich, halt schon sehr nahe liegt, ist dieses, okay, klar, ihr habt jetzt einfach einen riesigen Vorteil in dieser Branche, dadurch, dass ihr halt einfach sehr, sehr gut aufs einzelne Produkt runterrechnen könnt. Aber Bergfreunde hast du jetzt zum Beispiel erwähnt, wurden an Decathlon verkauft. Decathlon kann denen halt Rückenwind geben, wie blöd. So, und selbst wenn man, also ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, der größte Anbieter in dem Segment stand jetzt ist Bergzeit. Und ich habe jetzt einfach mit einmal schnell googeln, nicht hundertprozentige Garantie, aber ungefähr wird es ja stimmen, 139 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2022 steht hier bei Google als erstes Ergebnis. Und wenn man das halt gegenüberstellt einem SAP mit 30 Milliarden Euro Umsatz 2022, kann man halt sagen, ja gut, das ist halt dann vermutlich auch einfach der spannendere Markt. Also quasi, wenn man einer der größten Outdoor-Shop-Anbieter wird, dann ist es ein Millionenmarkt. Wenn man einer der größten ERP-Anbieter wird, dann ist es ein Milliardenmarkt. Und dementsprechend natürlich quasi auch einfach rein von dem Potenzial, was das Ganze birgt, irgendwie unglaublich spannend und natürlich auch spannend mit der Geschichte quasi von euch, dass ihr ja, ihr wisst ja, wovon ihr redet, da ihr halt selber im E-Commerce Umfeld tätig seid. So.
Ich würde mich jetzt nicht mit SAP vergleichen, weil SAP auch hier wirklich den extrem generischen Ansatz eben gewählt hat. Hier die Software funktioniert ja im E-Com genauso wie im Automobilbereich. Also hier hat man sich wirklich auf, und hier hat man sich auch, und das darf man auch nicht vergessen, sehr, sehr stark auf Dienstleister, hier SAP-Integratoren. Man hat sich ja hier ein Ökosystem geschaffen, ohne dass man hier, und ich weiß nicht, ob man das in der jetzigen Zeit nochmal so aus dem Boden stampfen kann, weil wenn man in der Geschichte schaut, dieses Ökosystem entstand ja in den 90er Jahren für SAP. Aber ja, ich gebe dir recht. Natürlich müsste man dann schauen, wo steht man denn in ein, zwei Jahren. Also wie gesagt, jetzt würde ich mir schlichtweg noch nicht zutrauen, mit der Software hier in die Vollen zu gehen, einfach weil die Usability, wir haben natürlich versucht, die Probleme, die wir hier haben, auch effizient zu lösen, immer mit sehr, sehr stark im Hinterkopf der guten Softwarearchitektur, um das Ding wirklich auch mal anbieten zu können. Aber wir haben natürlich versucht, die Probleme schnell zu lösen. Ich habe vorher das Command-Line-Interface in den Mund genommen und wir haben heute hier wirklich viele, viele Prozesse, die hier wirklich noch auf der Kommandozeile unterwegs sind und wir nur einen gewissen Teil hier dann im Interface abgebildet haben. Und das ist für uns auch das Effizienteste, aber es wäre jetzt wahrscheinlich für einen Kunden nicht das Schönste. Und dementsprechend, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht und ich müsste auch entscheiden, wenn ich dann das Produkt dann sehe. Aber jetzt, wenn wir wieder reden über so eine Gruppe, die mit uns zusammenarbeiten würde, die hätte ab Tag 1, könnten wir die sofort pushen, weil wir hier dann quasi den Part übernehmen würden, die Prozesse einzurichten, die Jobs einzurichten, die hier dann die einzelnen Prozesse, die einzelnen Auswertungen, die einzelnen Produkt-Tags und Produktattributierungen machen würde. Dementsprechend, man könnte jetzt schon viel bewegen, aber ein End-User-Produkt im Softwarebereich hat einfach ganz andere Anforderungen als jetzt wirklich eine Lösung, die man quasi intra-Company anwendet oder innerhalb einer, sage ich jetzt mal, eines Unternehmens, wo man wirklich einfach Hand anlegen kann und die Prozesse anpassen kann. Das sind einfach unterschiedlichste Anforderungen, muss man wirklich so sagen.
Oh, ich finde es spannend. Ich hoffe, dass ich da auf dem Laufenden bleibe. Also gerne auch schreiben oder bei LinkedIn posten oder wie auch immer, wenn da was passiert, wenn ihr da mal einen Piloten
habt. Vielleicht sprechen wir ja in einem Jahr nochmal. Ja. Ich habe eine ganz andere Meinung dazu. Mal schauen, was wir hier in der Entwicklungsabteilung leisten in den nächsten 365 Tagen.
Das Schöne ist ja, euch wird es in einem Jahr noch geben, weil ihr profitabel seid. Und ich der auch. Branche insgesamt geht es ja leider nicht so gut. Aber Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich habe noch 40 andere Fragen hier theoretisch aufgeschrieben gehabt, aber ich würde sagen, da reden wir in einem Jahr drüber. Auf jeden Fall ultra cool. Ich bin selber in diesem Outdoor-Thema irgendwie drin, deswegen ist mir euer Online-Shop, glaube ich, jetzt auch näher als andere und finde es extrem cool, dass ihr das Bootstrapped auf die Beine gestellt habt. Und danke dir, dass du heute mal so einen tiefen Einblick geliefert hast und fände es extrem cool, wenn aus der Software noch irgendwie mehr wird. Ich finde, es gibt immer noch zu wenige Software-Startups aus Deutschland. Ich glaube, wir haben da so viel Potenzial. Danke, dass du heute da warst.
Ja. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und wenn du noch mehr Fragen hast, du meldest.
Ciao. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne abonnieren, teilen, liken etc. Ihr kennt das Spiel. Ansonsten hoffe ich, ihr habt was gelernt über E-Commerce. Seid gespannt, wie es weitergeht bei Sportfits. Ich bin's auf jeden Fall. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch eine wunderschöne Woche. Tschüss.